Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin, Autorin und Ärztin Gilda Sahebi. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Es gibt eine neue Plakatkampagne, die heißt Demokratie muss. Prominente vervollständigen da den Slogan Demokratie muss, treten da auch im Foto auf. Der Entertainer Oliver Polak zum Beispiel sagt, Demokratie muss gar nichts. Gilda Sahebi, was sagen Sie? Demokratie muss?
Ich finde auch, also ich kann mit dem Wort muss überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, Demokratie muss auch gar nichts tatsächlich.
Und was wäre dann ein besseres Verb? Demokratie darf?
Kann, würde ich sagen. Wenn man das möchte. Jeder kann, wenn man möchte.
Das ist doch eine schöne Abwandlung. Wir sortieren heute wie immer das, was wichtig ist. Wir können, wir möchten und naja, eigentlich müssen wir auch, weil die Sendung läuft ja jeden Tag. Aber ich freue mich sehr, dass Sie zuhören dürfen und können. Das SPD-Parteipräsidium hat sich festgelegt. Das heißt, es ist gut, dass US-Raketen mit größerer Reichweite in Deutschland stationiert werden. Das war ja ein Plan, den Deutschland und die USA am Rande des NATO-Gipfels im Juli schon verkündet hatten. Und in diesem Beschluss des SPD-Parteipräsidiums heißt es jetzt, die Stationierung sei keine konfrontative Aufrüstung, sondern eine Stärkung der Verteidigung unseres Landes und der Bündnisfähigkeit von NATO und EU mit Waffensystemen, über die Russland seit Jahren verfüge. Jetzt ist es aber nach wie vor so, dass in der SPD da es lange noch keine Einigkeit gibt, ob das jetzt ein guter Schritt ist. Und so interpretiere ich auch diese Formulierung, die Stationierung sei keine konfrontative Aufrüstung, also auch als Message in die SPD rein. Da wird ja immer wieder Bundestagsfraktionschef Rolf Mützen nicht zitiert. Der hat ja vor einiger Zeit schon vor dem Risiko einer militärischen Eskalation gewarnt. Gilda Sahebi, wo auf dieser Skala von Stationierung hui bis Stationierung pfui würden Sie sich denn einordnen?
Gute Frage. Gar nirgendwo auf dieser Skala, weil ich glaube, es ist eine Art von Hybris, behaupten zu können, was auslöst. Also irgendwie zu glauben, dass man kontrollieren könne, wie Putin auf dies oder das reagiert, ist, glaube ich, einfach nicht wahr. Und es ist egal, ob das die SPD sagt oder Sarah Wagenknecht. Man muss, glaube ich, einfach immer bei sich bleiben und gucken, was glaubt man, das richtig ist. Und ich fände aber eine ehrlichere Kommunikation einfach wichtig, zu sagen, wir tun das, wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was es heißt, aber wir glauben aus Grund A, B, C und D, dass das in diesem Moment der sicherste Schritt ist. Aber dieses, es ist kein konfrontativer Schritt und wir wissen genau und bla bla bla, was es auslöst, das ist einfach nicht richtig. Genauso wenig wie wenn Sarah Wagenknecht sagt, das ist ein konfrontativer Schritt und das wird passieren. Es ist beides einfach eine Manipulation und nicht die reale Einschätzung der Situation.
Jetzt haben Sie ja gerade die Formulierung gewählt, bei sich bleiben. Ich habe schon den Eindruck, dass die SPD zumindest darum ringt, da irgendwie bei sich zu bleiben, weil das ja eine Partei ist, die eben aus einer Tradition kommt, die sehr, sehr, sehr pazifistisch, auch friedenspolitisch irgendwie geprägt war, die auch ihr Verhältnis zu Russland erstmal fundamental ändern musste nach diesem Angriffskrieg. Und ich habe eine Rede von Lars Klingbeil nochmal gefunden, die hat er in Berlin gehalten im Oktober 2022. Da hat er nochmal von den Werten der Partei gesprochen, hat gesagt, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das Streben nach Frieden, das sind und das bleiben die Ziele sozialdemokratischer Außenpolitik. Und da musste die SPD ja wirklich erstmal für sich auch umdefinieren, um eben vielleicht bei sich bleiben zu können, so um bei diesem Bild zu bleiben, was das Streben nach Frieden eigentlich heißt. Und da würde ich sagen, sind sie dann ja doch durch diese Rolle rückwärts, die ja auch ganz plötzlich hätte passieren können, irgendwie doch ganz smooth so langsam haben sie sich so langsam rangetastet zu diesem neuen Wert, dem Streben nach Frieden, der halt jetzt anders aussieht.
Also diese ganzen Begriffe, die Sie gerade genannt haben, Gerechtigkeit, Frieden und so weiter, was sind das für Begriffe? Was bedeutet Frieden? Was bedeutet Gerechtigkeit? Was heißt das überhaupt? Und ich glaube, wenn man die Diskussion darum nicht führt und sagt, Frieden bedeutet kompletter Zustand, dass niemand hat Waffen, niemand greift an und so weiter, ja. Ist es aber das? Bedeutet das Frieden? Was bedeutet Frieden für uns? Und wie kann man Frieden herstellen? Und da, wie ich gerade sagte, auch so diese Unsicherheit zu erklären, also so, nicht so zu tun, als wüsste man, was Frieden bedeutet und als würde man für alle Menschen, die zum Beispiel jetzt gerade in Konflikten sind, entscheiden können, was Frieden bedeutet, sondern sich nach Betroffenen richten. Was heißt das für Menschen in der Ukraine? Wie kann man da hinkommen? Wie kann man unterstützen? Aber auch zu sagen, wir als SPD können jetzt das und das herbeiführen oder wir können Frieden herbeiführen. Nein, kann die Partei nicht. Und ich glaube, eine Diskussion darum ist immer gut, weil das einfach auch die Angriffsfläche kleiner macht. Also wenn man sagt, wir sind die Friedenspartei meinetwegen oder wir streben nach Frieden, was bedeutet das? Und was haben Waffenlieferungen, Stationierungen von Raketen und so weiter, kann man ja integrieren. Ich glaube absolut, dass man das integrieren kann. Ich glaube aber, dass man sich selber ein bisschen mehr nochmal in Frage stellen muss, anstatt zu sagen, wir haben die Antworten, weil ich glaube nicht, dass sie die haben.
Eine Partei, die sagt, sie hat Antworten, ist eine, die relativ neu ist. Sie haben sie gerade schon erwähnt, das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen stehen ja bevor. Und es wird schon erwartet, dass diese Partei, die sich eben auch ganz explizit als Friedenspartei, als Verhandlungspartei, die eben genau gegen diese Stationierung der Waffen auch ist, dass die sich so positioniert und dass die damit auch möglicherweise recht erfolgreich sein könnte. Wir hatten heute Morgen einen Beitrag von unserem Thüringer Landeskorrespondenten, der hatte Stimmen eingeholt von einem Wahlkampfstand des Bündnis Sahra Wagenknecht. Und da möchte ich gerne mit Ihnen mal reinhören.
Und so ist es genau mit der Ukraine, mit dem Orbán. Warum soll der nicht hingehen und soll Kontakt aufnehmen, als wir nur Geld, Waffen liefern? Es muss doch irgendwann mal ein Ende gefunden werden. Und da brauche ich persönliche Gespräche, Kontakte.
Lieber 100 Stunden verhandeln als eine Minute schießen. Das ist nun mal so.
Gucken sich doch mal die Parteien an. Schwerer zu Flugscharen. Was sind denn das heute für welche? Das sind doch Kriegstreiber hoch drei, oder?
Und das ist, finde ich, zeigt ganz gut, dass die SPD da wirklich auch mit diesem Balanceakt irgendwie versuchen möchte, wahrscheinlich Menschen anzusprechen, die möglicherweise so denken, aber die eigentlich sehr, sehr sicher nicht die SPD wählen werden.
Nee, also das, also erstmal verstehe ich natürlich so Sätze wie lieber 100 Stunden verhandeln als eine Minute schießen und das Verlangen auch, dass Menschen nicht umgebracht werden, natürlich. Das ist erstmal grundsätzlich gut und richtig, dass Menschen das haben. Was in meinen Augen das BSW macht und Sahra Wagenknecht, ist dieses menschliche Gefühl, das eben sehr, sehr wertvoll auch ist, auszunutzen und zu manipulieren. Indem man diesen Menschen sagt, ja, sehe ich genauso und ich bin die Friedenspartei und wir sind die Friedenspartei und wir sagen euch genau, was passiert. Und deswegen hatte sie ja auch diese, finde ich, unfassbar schrecklichen Wahlplakate des BSW mit diesem Krieg oder Frieden, dies oder das. Immer so, also schwarz-weiß, so und so und so. Die Welt ist nicht so. Das Leben von Menschen ist nicht so. Ich in meinem Leben, wenn ich ständig nur so denken würde, dies oder das, dann wäre ich zutiefst unglücklich und es würde einfach, ich würde nie irgendwas erreichen, fühlen und so weiter. Und Menschen zu suggerieren, dass das so sei, dass die Welt so funktioniere, ist einfach extrem manipulativ und deswegen wird es eben ausgenutzt. Und es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Es gibt nicht die eine Antwort, niemals.
Israel ist seit Tagen in so einer vorbereitenden Hab-8-Stellung, weil es sich auf einen möglichen Angriff durch den Iran oder seine Partner vorbereitet. Ich lese täglich Analysen, die nahelegen, dass dieser Angriff unmittelbar bevorstehen könnte. Vor allem die USA warnen da eindringlich, aber die Betonung liegt auf könnte. Und weil diese Warnungen jetzt seit mehr als einer Woche jeden Tag da in der Luft hängen, ist es super, dass ich heute die deutsch-iranische Journalistin und Iran-Expertin Gilda Sahebi zu Gast habe. Frau Sahebi, wie schätzen Sie das denn ein? Steht dieser Angriff direkt bevor?
Das kann, glaube ich, niemand sagen. Ich glaube nicht. Also wurden ja wirklich so in diesen Berichten immer so Tage angegeben, wo der Angriff stattfinden soll. Das war der Montag nach der Tötung von Hamas-Chef Haniyeh in Teheran. Jetzt ist es der Donnerstag, wo der Angriff stattfinden soll. Und ich habe schon kurz nach dieser Tötung in Teheran habe ich schon gesagt, das iranische Regime wird jetzt alle richtig quälen. Also es wird abwarten, es muss auch abwarten, weil es innerlich gerade auch absolut nicht stabil ist. Das heißt, sie sind sowieso, müssen sehr vorsichtig sein und können nicht einfach so einen Angriff starten. Hisbollah-Chef Nasrallah hat ja auch gesagt, dass diese Taktik, dieses Wartenlassen Teil der Bestrafung ist. Das ist ganz offen deren Strategie. Ich glaube nicht, trotz aller Hinweise, die es jetzt auch gibt aus den USA, aus Israel, dass das iranische Regime es sich leisten kann, einen großflächigen Angriff auf Israel zu starten. Aus dem Grund, dass in dem Moment, wo es das tut, zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Islamischen Republik die Macht der Mullahs, der Machthaber tatsächlich gefährdet wäre Und das wollen sie nicht. Sie wollen nicht in eine Situation eindringen, wo sie sie nicht mehr beherrschen könnten. Und das könnten sie nicht beherrschen, weil dann besteht die Gefahr, dass Israel und die USA sind immer dabei, dass sie auf welche Art und Weise auch immer zurückschlagen. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Und die USA haben ja tatsächlich auch ihre militärische Aufstellung in der Region schon verstärkt. Auch da ist natürlich auch viel so Muskeln zeigen dabei. Ähnlich auch wie mit den gezielten Tötungen, die ja Israel zugeschrieben werden. Sie haben es angesprochen von Haniyeh in Teheran, das Auslandschef der Hamas oder auch von mächtigen Männern der Hezbollah. Und diese Tötungen, ich habe es gesagt, wurden Israel zugeschrieben. Jetzt hat die israelische Regierung ja auch vor einigen Tagen angekündigt, auch Sinwa, den neuen Hamas-Chef, auslöschen zu wollen. So war die Wortwahl. Ist das, oder wie würden Sie das einschätzen? Ist das auch so ein Muskelspiel, um zu sagen, wir könnten das jetzt machen, um eben irgendwie so ein Drohgleichgewicht herzustellen? Oder kann das wirklich konkret passieren?
Ich glaube, wenn sie es machen könnten, würden sie es auf jeden Fall machen. Weil er ist ja der Radikalste eigentlich unter den Hamas-Leuten. Sie wissen aber ja nicht mal sicher, wo er ist. Also er soll in Gaza sein, aber sie wissen es auch nicht genau. Und ich glaube, er ist gerade die höchst geschützte Person in diesen Hamas-Kreisen. Deswegen glaube ich, sie würden sofort zuschlagen, wenn sie könnten. Interessant finde ich, dass viele Menschen im Iran glauben, also im Iran gibt es ganz viele Theorien darüber, warum Haniyeh in Teheran getötet wurde. Und manche sagen, dass er sogar vom Regime, iranischen Regime selber getötet wurde. Also ich sage nicht, dass so ist, ich sage nur, um das zu zeigen, aus dem Grund, dass man Haniyeh, der vermeintlich, ich sage das sehr in Anführungsstrichen, gemäßigter sei, als Sinwa, dass um die Verhandlungen um die Geiseln und um Deal zu stoppen. Also nur um zu zeigen, es ist so komplex und von außen das wirklich zu durchdringen, ist sehr, sehr schwierig, was wirklich passiert ist, was nicht passiert ist. Ich glaube, Israel, wenn sie ihn treffen könnten, dann hätten sie es entweder schon gemacht oder sie werden es bald machen, weil er steht auf jeden Fall allen Verhandlungen im Weg.
Wir haben gleich auch noch ein bisschen Zeit, um über die iranische Innenpolitik zu sprechen, die sich ja sicherlich jetzt auch nicht irgendwie eins zu eins abtrennen lässt von der Außenpolitik. Aber Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, Sie haben Kontakte in den Iran und hören da, dass es diese Theorien gibt. Ist denn dieser außenpolitische Fokus aus Nahost etwas, was die Menschen innenpolitisch wirklich auch beschäftigt, oder ist das dann eher der Regimewechsel? Wie kann ich demonstrieren? Kopftuchverbot und so weiter.
Und wie kann ich meine Kinder Essen auf den Tisch stellen? Also all das, also alles, was Sie gerade gesagt haben, weil die Preise sind wahnsinnig hoch. Die Menschen leiden unter der Repression. Ich habe kürzlich erst mit einer Freundin aus Teheran gesprochen. Sie meinte, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ein Freund von mir ist gerade letzte Woche nach Teheran gereist und meinte, die Art und Weise, wie Beamte am Flughafen nicht Touristen, aber halt Leute, die kommen und gehen, umgehen, hat er noch nie so gewaltvoll und schlecht gesehen. Also die Repression im Inneren ist was die Menschen extrem beschäftigt.
Und ich habe gerade Kopftuchverbot gesagt. Natürlich meinte ich Kopftuchpflicht.
Ja, Kopftuchverbot. Ist mir nicht mal aufgefallen.
Wäre auch mal was Neues, Gilda Sahebi. Nur 11 Tage hat die Amtszeit des neuen iranischen Vizepräsidenten gedauert, Mohammad Javad Zarif. Und er hat jetzt seinen Posten geräumt, verlässt das Kabinett von Präsident Masoud Pezeshkian. Und er begründet das auch auf der Plattform X und sagt, er sei mit seiner Arbeit nicht zufrieden und bedauere, dass er nicht die Erwartungen erfüllen konnte. Er würde daher zu seiner Arbeit an der Universität zurückkehren. Es heißt, Zarif könnte zu reformorientiert, zu moderat gewesen sein, Frau Sahebi. Dieses Wort kommt ja auch öfter wirklich jetzt in der Berichterstattung über ihn vor. Ist das so?
Nee. Nein. Also die Begriffe moderat und konservativ müssten eigentlich aus der Berichterstattung über den Iran komplett herausgestrichen werden, weil die absolut nicht zutreffen. Die sind alle radikal islamistisch. So, das ist der einzige Begriff, der auf überhaupt alle passt. Und das Interessante ist ja auch, dass Zarif hat nach seinem Rücktritt-Post sozusagen auf Twitter und auf Instagram auch nochmal einen neuen Post rausgegeben, wo er noch geschrieben hat, so, ich bin nicht zurückgetreten, weil irgendwie wir abhauen wollen sozusagen, oder meine Kinder haben nicht die doppelte Staatsbürgerschaft. Also der wurde richtig angegriffen dafür, weil man ihm halt ulterior motives, also andere Motive zuschustert, was mich jetzt nicht wundern würde, weil ich glaube, also dass der hat ja auch gesagt, irgendwie, ich konnte keine Frauen und ethnischen Minderheiten ins Kabinett bringen, wo ich denke, weil das war dein Ziel. Also von daher ist es sehr undurchsichtig, was das bedeutet, warum er das wirklich gemacht hat. Ich glaube nicht daran, dass es darum geht, dass er eine Uni-Karriere fortsetzen will oder weil es eben nicht reformorientiert genug war. Ich glaube, es zeigt vor allem die Instabilität in diesem System. Ich glaube, es zeigt, dass auch eigene Leute Panik bekommen. Was für mich ein weiterer Grund ist, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass in dieser Situation das iranische Regime nach außen zuschlägt. Also zumindest, also natürlich tut es das sowieso über die Hisbollah, über die Proxys, über die Houthis in Jemen. Also es macht es sowieso die ganze Zeit. Kann natürlich trotzdem sein, dass sie es machen, aber nur um zu sagen, es erscheint mir relativ unwahrscheinlich. Und sie, weil eben dieses System gerade so instabil ist, üben sie einen wahnsinnigen Druck gerade auf Menschen im Iran aus. Es gab jetzt gerade wieder eine Frau, die wegen des Nichttragen des Kopftuches ins Koma geschlagen wurde. Es gab an einem Tag mehr als 30 Hinrichtungen. Ein Mann, der bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten dabei war, wurde hingerichtet, der Razaei. Ein weiterer Mann, der protestiert hat, ist gerade in Gefahr der Hinrichtung. Also sie wollen sozusagen sicher gehen, dass im Inneren nichts passiert, dass die Menschen nicht diese Situation nutzen und wieder protestieren, um eine Art von Stabilität reinzubringen. Aber ich glaube, dieses System wird sich nie wieder stabilisieren können.
Jetzt haben Sie die Hinrichtungen gerade angesprochen. Ich sehe auch immer, dass Sie in den sozialen Medien da auch die einzelnen Fälle immer wieder teilen und darauf aufmerksam machen. Ist denn dieser, ja, ich möchte es eigentlich nicht Druck nennen, weil das nicht so ein gut passendes Wort ist, aber ist diese Aufmerksamkeit, die man so auf Social Media zumindest da drauf lenken kann, ist das was, was einen Effekt haben kann?
Ja, absolut, absolut, unbedingt. Also in Bezug auf die Islamische Republik Iran, das ist wie so ein, ist eigentlich ein Sonderfall, das funktioniert. Also es gab immer wieder Fälle, wo Menschen freigelassen wurden aus den Gefängnissen, weil ihre Namen überall international in den Medien standen. Zum Beispiel Sardis Sediri ist so ein Beispiel, die wegen Homosexualität zum Tode verurteilt worden war. Die ist freigekommen, ist inzwischen auch nach Deutschland geflüchtet, ist hier. Das funktioniert und zwar aus dem einfachen Grund, dass sozusagen die Gefahr für das Regime ist von innen. In dem Moment, wo die eigenen Leute Angst bekommen und gehen, dann wird es implodieren. Und das wollen sie, müssen sie verhindern, indem sie diesen Menschen, die ihnen folgen, Macht und Geld und Sicherheit versprechen. Und wenn aber diese Faktoren wegfallen, dann kann es sein, dass die Leute nicht mehr loyal sind und nach sich gucken. Und deswegen, das wurde Sadif ja auch zum Beispiel vorgeworfen. Deswegen funktioniert Aufmerksamkeit in Bezug auf Iran sehr, sehr gut.
Jetzt hatten wir es zu Beginn von diesem Wörtchen moderat, von dem Sie gesagt haben, das passt überhaupt gar nicht. Auch der neue Präsident wird immer wieder so bezeichnet. Also der tritt ja, Pezeshkian, der tritt selbst zumindest äußerlich auch, ich nenne es jetzt trotzdem mal moderater auf, er trägt, also westlicher vielleicht auch, er trägt kein Bart, hat aber natürlich gleichzeitig dem geistigen politischen Führer Ali Khamenei Treue geschworen. Wie schauen denn die Menschen im Iran auf diese neue Regierung? Haben die da irgendeine, sage ich mal, nur minimal moderate Hoffnung?
Mit einem zynischen Lachen, würde ich sagen. Also jede Person, die ich im letzten Monat darauf angesprochen hat, hat mich eigentlich gefragt, willst du mich veräppeln quasi? Also was ist das für eine Frage? Nein, nein. Also die erwarten nichts, die kennen diese Leute jetzt nach mehr als 40 Jahren an der Macht. Die wissen genau, wie das funktioniert. Pezeshkian ist genauso ein radikaler Islamist wie alle anderen. Und das wird sich auch nicht ändern.
Das ist jetzt nicht so leichtfüßig, würde ich sagen, denn wir schauen auf die Kassenärzte, die eine Warnung aussprechen. Und das gilt Sahebi natürlich die Richtige, denn sie ist studierte Ärztin und hat auch einen Schwerpunkt auf Gesundheitsthemen. Ich möchte aber nicht länger Sie davor bewahren zu hören, was die Kassenärzte sagen. Die beobachten nämlich immer mehr Gewalt in Arztpraxen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat sich dazu in der Neuen Osnabrücker Zeitung geäußert. Und er hat gesagt, es geht da sowohl um Beleidigung als auch tatsächlich um körperliche Gewalt. Und Gassen selbst erzählt von einem Patienten, der in seiner Praxis die Tür kaputt getreten hat. Er sagt, das hat aus seiner Sicht zugenommen, diese Gewalt. Wir können auch später nochmal über Zahlen reden. Der Spiegel hat da mal recherchiert dazu. bekommen. Aber Gassen fordert deshalb härtere Strafen für Menschen, die eben ausfällig werden, die Gewalt in Praxen anwenden. Und Bundesjustizminister Marco Buschmann plant gerade tatsächlich eine leichte Verschärfung des Strafrechts, um Rettungskräfte besser vor Gewalt schützen zu können. Und Gassen sagt jetzt, ich möchte gerne, dass sich das dann auch auf Arztpraxen ausweitet, damit eben auch Ärzte und Ärzte, auch Mitarbeitende dort besser geschützt sind vor Gewalt. Das wäre eine Idee, Frau Sahibi, die erstmal relativ plausibel klingt.
Also, sie klingt sehr plausibel natürlich, weil jede Gewalt ist ein Problem. Und jede Gewalt sollte nicht passieren, gerade in einem Raum, der eigentlich dazu da ist, Heilung zu sein. Also das soll ja ein sicherer Raum sein für alle, die dort drin sind. Und jede Handlung, die das durchbricht, ist Gewalt und sollte nicht passieren. Ich bezweifle, dass härtere Strafen sowas verhindern. Ich glaube überhaupt nicht, dass es das tut, aber das ist das eine. Was ich viel interessanter finde, ist die Art und Weise, wie Andreas Gassen spricht in diesem Interview und was er so alles sagt, weil das für mich ein Teil des Problems ist. Also er bezeichnet die Menschen, die diese Gewalt ausüben, das sind ja PatientInnen dann, also er schiebt es ja auch nur auf eine Seite sozusagen, als das sei ein asoziales Verhalten und er beschreibt sie als Vollidioten. Und das ist für mich eines der vielen Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben, dass Menschen dort nicht als Menschen wahrgenommen werden, ganz oft. Ich würde das nie einzelnen ÄrztInnen zuschreiben. Es ist ein wirklich schwieriges System, das ÄrztInnen keine Zeit lässt, das Stress verursacht, das Bürokratie hat und so weiter und so fort. Aber in diesem System, und das wirkt sich dann auch auf die Gesundheitsversorgung aus, werden Menschen sehr, sehr oft durchgeschleust. Sie werden nicht wahrgenommen in ihrer Angst. Also wenn du als Arzt ein Menschen, der offensichtlich, also damit du Gewalt ausübst, musst du ja irgendeine Art von Angst haben oder Wut oder sonst noch was. Und du als Arzt oder Ärztin bist ja dazu verpflichtet, diesem Menschen erstmal zu helfen. Und wenn du den dann als Vollidioten bezeichnest, dann bist du im falschen Job. Dann kann das nicht sein. Und das ist für mich ein Problem. Und das spielt natürlich zusammen, weil Gewalt, emotionale Gewalt, physische Gewalt in Gesundheitskontext geht natürlich nicht nur von PatientInnen aus, sondern das ist allgegenwärtig. Und wenn er jetzt sozusagen das einseitig auf PatientInnen schiebt und diese Leute so beschimpft, dann zeigt es einfach vor allem seine Art und Weise, wie er seinen Beruf sieht und wie er Menschen sieht.
Die interessante Perspektive hatte ich jetzt sozusagen bei dem Thema erstmal gar nicht auf dem Schirm, dass natürlich auch im System ganz viel passiert, was möglicherweise auch eine Gegenreaktion auslöst. Aber würden Sie dann wirklich sagen, die Gewalt, die potenzielle Patientinnen und Patienten ausüben, ist ein Resultat der unguten Zustände im Gesundheitssystem? Also es ist ja eben nicht nur struktureller Rassismus, der eine Rolle spielt, sondern tatsächlich auch einfach Personalmangel, Geldmangel, eine ewige, ewige Warterei auf Termine, die dann doch vielleicht wieder abgesagt oder verlegt werden. Da kann ich so ein Frustrationspotenzial auch noch sehen.
Also erstmal ist jede Person, die Gewalt ausübt, selber dafür verantwortlich. Also dazu sagen, dass der Arzt ist verantwortlich oder ich musste lange warten, ist verantwortlich. Nein, jede Person, die Gewalt ausübt, macht das, entscheidet sich dazu. Da kann man die Verantwortung nicht verschieben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob diese Übergriffe erhöht sind oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich traue Andreas Gassen überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob das richtig ist.
Da kann ich direkt mit Zahlen kommen. Also der Spiegel hat im Januar mal eine Recherche gemacht. Der hat bei 16 Landeskriminalämtern, also auf alle der Bundesländer, angefragt. Und es ist tatsächlich so, dass bundesweit die Zahl sogenannter Rohheitsdelikte, so nennt sich das dann, in medizinischen Einrichtungen seit 2019 um 20% gestiegen ist. Also auf knapp 7.000 Taten im Jahr 2022. Also ist tatsächlich hochgegangen.
Und das kann natürlich, also erstmal kann das viele Gründe haben. Das kann natürlich auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, dass da sehr viel Wut auf das Gesundheitssystem insgesamt entstanden ist. Dass Menschen, das haben wir ja ganz genau gesehen, sehr viele Angriffe auf ÄrztInnen, die geimpft haben, die irgendwie Vorsichtsmaßnahmen hatten und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Gesundheitsversorgung schlechter geworden ist. Würde mich jetzt wundern. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Zumindest nicht in dem Maße, dass es irgendwie einen Anstieg von 20% an Gewalttaten erklären würde. Und dann kann natürlich auch sein, dass ÄrztInnen das häufiger melden seit der Pandemie, dass sie bewusster dafür geworden sind und dass sie es dann hoffentlich auch häufiger melden, weil natürlich muss es gemeldet werden. Und es gibt ja dann auch in der Regel, sollte es ja Strafen geben. Ich glaube, diese Erhöhung bringt nichts, aber es sollte Strafen geben. Ich würde mir wünschen, dass das ein Anlass wäre, aber trotzdem ganz auf dieses System zu schauen. Weil ich selber kriege wahnsinnig viele Geschichten von Leute in diesem System arbeiten und die selber, also von ÄrztInnen, PflegerInnen und so weiter, die mir einfach Horrorgeschichten erzählen, was, wie es dazu geht. Also Sexismus, Rassismus, verbale Übergriffe, physische Übergriffe von ÄrztInnen, gegen ÄrztInnen und so weiter und so fort. Und das wird nicht thematisiert, weil das insbesondere das Krankenhaus, aber insgesamt Gesundheitsräume sozusagen sind sehr abgeriegelt. Da kommt sehr wenig raus, auch weil es ein sehr hierarchisches System ist. Und man sollte einmal drüber sprechen, warum ist in diesem System so viel Frust? Warum ist in diesem System Gewalt? Und das wäre die Diskussion, die ich gerne führen würde. Aber wie so oft führen wir die nicht, sondern wir gehen über härtere Strafen. So, wahrscheinlich wird auch nicht viel mehr geredet darüber.
Ex-Chef Elon Musk und der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die haben sich zu einem Gespräch verabredet. Das hat heute nach deutscher Zeit stattgefunden. Und die beiden sehr reichen, sehr mächtigen, sehr weißen Männer haben sich gegenseitig auf die Schulter geklopft, haben sehr viele Fake News verbreitet und das Ganze auf der Plattform X veranstaltet, die Elon Musk ja besitzt und als Inbegriff der Plattform für Meinungsfreiheit verkauft. Dass Donald Trump sich da jetzt wieder aktiv äußert, kann man nicht unbedingt kritisieren, weil X ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und da ja die Regeln gelten, die eben ein Unternehmen, in dem Fall Elon Musk, festlegt. Oder wie sehen Sie das, Gilda Sahibi? Sie haben gerade schon so unmerklich den Kopf geschüttelt.
Ach so, nee, natürlich. Also da ist ja überhaupt nichts dran auszusetzen, dass Sie das machen. Ich habe gerade nur gedacht, das ist jetzt was ganz Absurdes, aber also es gibt ja Kennedy, der auch, wie heißt denn der Vornamen?
Also John F.
Nee, aber der gerade kandidiert. Ja, der kandidiert auch zum egal.
Ich habe den gerade auch nicht parat.
Ja, genau, aber es ist ein Kennedy auf jeden Fall und der kandidiert ja auch für die US-Präsidentschaft und da kam vor ein paar Monaten raus, dass er irgendwie einen Wurm im Gehirn hat. Und dann dachte ich, ja genau, ich glaube auch, dass er deswegen so komisch geworden ist. Und dann dachte ich, ich wünschte irgendwie einer, Elon Musk.
Robert F.
Ja, so. Genau. Ich dachte gerade, vielleicht hat Elon Musk einen Wurm im Gehirn, deswegen dreht er so durch. Aber es ist ja, also, ich weiß auch nicht, ich habe mir das nicht angehört, würde ich nie machen, aber so Zitate und irgendwie so zu Klimaerwärmung haben die ja gesagt, oder Klimawandel, hat Trump ja dann gesagt, ja, dann gibt's halt mehr Grundstücke am Meer. Da denke ich, gut, was willst du da noch dazu sagen? Also Elon Musk hat ja auch gesagt, er würde sehr gerne einen Posten in Trumps Kabinett annehmen, wo er sich dann um die Staatsfinanzen kümmert. Das wäre natürlich einfach eine absolute Katastrophe, weil dein ganzes Land praktisch wie Twitter oder X werden würde, wo überhaupt keine Regeln mehr herrschen, wo niemand mehr sich um irgendwas kümmert, wo alle anderen gegenseitig angreifen. Aber die beiden sind in meinen Augen die Archetypen dafür, nur eigene Interessen zu verfolgen. Und nur sich selbst zu sehen, sich als Opfer gleichzeitig zu sehen. Also dieser Archetyp des Opfers ist ja wahnsinnig stark. Und der bedeutet einfach, dass man niemanden anderes sieht, sondern nur sich und überzeugt davon ist, dass man Recht hat. Und das sind diese beiden. So, und so war das Gespräch.
Wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz darüber diskutiert, dass eben dieses Gespräch eigentlich auch wirklich als Ausdruck einer Meinungsfreiheit gesehen kann, die es nun mal gibt. Ne? Ich meine, wir haben es eigentlich schon klar gemacht, so die können dieses Gespräch führen. Trotzdem haben Sie gerade diese Opfermentalität schon angesprochen, weil ja ganz oft dann doch der Tenor auch kommt, wir dürfen das jetzt gar nicht mehr sagen, weil wir werden dafür angegriffen sozusagen. Und jetzt ist aber ja gerade online die Meinungsfreiheit wirklich sehr weitreichend. Ne? Also eine Plattform wie X hat da weitgehende Rechte. Klar, es gibt auch Versuche, das in einem demokratischen Korridor zu bewegen, wie zum Beispiel der Digital Services Act oder so auf EU-Ebene, der dann gesetzlich festlegt, was kann denn online auch im öffentlichen Raum passieren und wo kann ich da regulieren. Aber erstmal ist es ja wirklich eine Spielwiese für alle Meinungen der Welt.
Ja, also gerade X, also Twitter war ja wirklich ein Paradies dagegen, was auf X ist. Also ich benutze das wirklich nur noch, indem ich irgendwelche Posts absetze, aber auch nur noch wenig, weil darunter sammeln sich halt einfach ekelhafte oder einfach, was heißt ekelhaft, das mag ich eigentlich nicht den Begriff, aber Kommentare, die ganz eindeutig Projektion sind und nicht irgendwas Inhaltliches, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und dieses Thema Meinungsfreiheit finde ich ganz interessant, weil natürlich sagen alle, die irgendwie dies und jenes sagen wollen, darf man nicht sagen. Und es ist genau dieses Opfergefühl, was wahnsinnig ist, eins der stärksten Gefühle, das es gibt. Also wenn man an sich beobachtet, wenn man ganz arg getriggert ist zum Beispiel, dann ist ja wirklich so dieses Gefühl, diese gemeine Person so und so. Weil ein Opfer braucht ja immer auch einen Bully und jemanden, der einen rettet. So. Und dann, das heißt, man braucht immer jemanden, dem man die Schuld gibt. Ich nenne das Bullshit-Dreieck. Jemanden, dem man die Schuld gibt und jemanden, der einem hilft. Und wenn man das im amerikanischen Kontext anschaut, dann ist der Bully ist die Demokraten dann apparently und Trump ist der Retter. So ist ja auch der Messias anscheinend. Und dieses Gefühl, also so viele Menschen sind so stark verhaftet in diesem Bullshit-Dreieck, dass sie sehr ansprechbar sind über man darf ja nicht sagen und das ist verboten und das ist verboten. Ich habe gerade ein Feature über Boris Palmer gehört, das kann ich sehr empfehlen, ARD-Doc-Feature.
Den ehemaligen Oberbürgermeister von Tübingen.
Aktuell.
Der ist nur nicht mehr bei den Grünen.
Der ist munter,
ne?
Und ja, der,
stimmt,
ja, genau, der macht immer auch Tübingen unsicher. Und der hat irgendwie die Nachtbusse in Tübingen, hat er mit angezogen oder dass es die gibt. Und dann hat er irgendwie erzählt in diesem Interview, und dann sind wir auf die Jungfernfahrt gegangen, das darf man ja heute nicht mehr sagen. Aha. Also einfach irgendeine Behauptung, Jungfern, okay, wüsste ich jetzt nicht, aber das ist genau das, wo Menschen sich dann gesehen fühlen. Ja, ich darf auch das nicht mehr sagen und ich darf dies nicht mehr sagen. Und das ist ein sehr starkes Narrativ, das zu tun. Und es wirkt leider sehr, sehr gut.
Jetzt ist ja aber dann dieses Gefühl, nichts mehr sagen zu dürfen, egal ob es sozusagen wirklich so ist oder nicht, trotzdem ein, Sie haben es ja genannt, ein sehr, sehr starkes, was von der Politik irgendwie adressiert werden muss, ne? Also offensichtlich ist es ja dann so, dass man mit sehr klaren Fakten nicht durchdringt oder oft nicht durchdringt zu den Menschen, die eben das Gefühl haben, in einer Zeit zu leben, in der sie nichts sagen dürfen, in der sie ihre Meinung nicht frei äußern dürfen. Und es gibt ja momentan einige Versuche, also zum Beispiel die Schriftstellervereinigung Pen Berlin macht gerade ganz viele Gesprächsreihen in den ostdeutschen Bundesländern, in denen im Herbst gewählt wird. Genau unter diesem Titel, das wird man ja noch sagen dürfen, um genau darüber mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist das die Schriftstellervereinigung Pen. Ich frage mich immer, wie macht die Politik das denn, um eben an diese Menschen ranzukommen und irgendwie ins Gespräch zu kommen, um zu zeigen, doch, die Meinungsfreiheit in Deutschland ist echt ziemlich gut und ihr dürft ganz schön viel sagen.
Ich glaube nicht, dass Menschen, die davon absolut überzeugt sind, durch irgendwelche Fakten überzeugbar sind, weil Erzählungen immer Fakten schlagen. Und die Erzählung, es herrscht eine Meinungsdiktatur, ist wahnsinnig stark. Und ich glaube, das sollte auch gar nicht das Ziel sein, an die ranzukommen oder die zu überzeugen. Das müssen diese Menschen schon selber machen, wenn sie das möchten. Sie können sich informieren, sie können ihre Meinung ändern, sie können die Erzählung ändern, wenn sie das wollen. Sie wollen das offensichtlich nicht. Das ist übrigens keine Rechts-Links-Geschichte. Das ist, also, das findet sich ja überall. Und man könnte natürlich auch argumentieren, bestimmte Gruppen können zwar sagen, was sie wollen, aber sie werden dafür gerade auf X zum Beispiel mit Hass und Hetze überzogen. Ich glaube, man muss auch da sehr bei sich bleiben. Also und vielleicht auch bei sich gucken, wenn jemand was sagt, was mich triggert, wie reagiere ich denn? Greife ich die Person an oder frage ich nach, ohne zu urteilen? Führe ich ein Gespräch? Höre ich dann auch zu oder will ich dann nur maßregeln? Also ich glaube, dass da jeder Mensch bei sich selber anfangen sollte. Und das würde ich mir für die Politik auch wünschen. Aber ich sehe es nicht, dass Merz oder Scholz ein Selbsterkenntnisseminar machen. Deswegen weiß ich nicht.
Folgen Sie Gilda Sahebi für mehr Kommunikationstipps und die Details zum Bullshit-Dreieck. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an die Journalistin, Autorin und Ärztin Gilda Sahebi. Sie war mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu blicken. Danke für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken.
Dankeschön.